Aber Vater, vielen Dank, dass das gilt, dass uns nichts von dir trennen kann. Egal was kommt in unserem Leben, manchmal haben wir so den Eindruck, da schleicht sich was dazwischen, da will uns was bedrücken, da will uns was wegreißen von dir, aber nichts und niemand kann uns trennen von deiner Liebe. Und ich danke dir, dass ich die auch heute Morgen zeige, indem, dass wir zusammen sein können in diesen Zeiten. Und dass wir dich zusammen loben können in diesen Zeiten. Gemeinschaft haben können. Auf dein Wort hören können. Ich bitte dich aber in Jesu Namen, berühre unser Herz heute Morgen. Du weißt, was wir brauchen. Die kommende Woche liegt vor dir wie ein offenes Buch. Und ich möchte dir danken, dass du gute Dinge hineingeschrieben hast. Und jetzt lass uns erkennen, was das für uns, für jeden Einzelnen von uns in unserem Leben bedeutet. Ehre und Dank und Anbetung sei dir dafür, aber in Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich liebe es einfach, wenn Dinge gut ausgehen. Habe ich hier, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt. Man spricht dann gerne von einem Happy End. Alles findet ein glückliches Ende. Und wie sehr ich das liebe, das habe ich mal festgestellt. Vor einer Zeit, ich glaube, das ist Jahrhunderte her gefühlt, habe ich mal einen Film angeschaut. In der Hauptrolle spielt Kevin Costner, er spielt einen Witwer. Und er hat eine Flaschenpost geschrieben. Und die hat es aufs Meer hinausgelassen. Und eine Redakteurin auf Urlaub findet diese Flaschenpost. Und nach einer langen Suche findet sie diesen Verfasser dieses Liebesbriefes. Und eine nicht ganz einfache, aber doch romantische Geschichte beginnt. Und auf dem Höhepunkt der Geschichte schreibt dieser anfangs unnahbare Witwer wieder einen Brief. Und den möchte er wieder in der Flaschenpost versenden und fährt deshalb mit seinem Segelboot raus aufs Meer. Und dort gerät er aber in einen Sturm. Und er entdeckt ein weiteres Boot, in dem welche in Seenot geraten sind. Und er versucht sie zu retten, die Eltern und das Kind, und er schafft es auch. Aber er selbst stirbt dabei. Er trinkt. Und das Ende des Films handelt davon, wie dann die Redakteurin erfährt, dass der Mann auf See ertrunken ist, mit dem sie jetzt in Zukunft ihr Leben teilen wollte. Das ist dann das Ende des Films. Die beiden wollten tatsächlich ein gemeinsames Leben beginnen und es war jetzt vorbei. Der Film heißt Message in a Bottle. Ich habe ihn nie wieder angeschaut. Nie wieder. Und auch andere Filme, die so ausgehen. Er hatte kein Happy End. Sowas bricht mir fast das Herz. Das kann ich nicht leiden. Und ist auch eine Warnung an alle Filmemacher. Ne? Die stehen bei mir alle auf den Index. Ihr braucht gar keine solche produzieren. Kaufe ich nicht. Natürlich habe ich mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum geht es mir denn so in diesen Dingen? Warum kann ich Dinge, Situationen nicht ausstehen, die kein Happy End haben? Und ich denke, ich habe so für mich zumindest eine Antwort gefunden. Am Anfang, da hat mein Schöpfer eine wunderbare Erde geschaffen. Und er hat da glückliche und zufriedene Menschen auf diese Erde gebracht und die sollten auch so leben. Und auch wenn das bereits im Paradies mit Adam und Eva so leicht schief gegangen ist, so ist doch etwas im Menschen geblieben, das sich nach einem Happy End sehnt. Einem glücklichen Verlauf des Lebens mit einem ebenso glücklichen Ende. Und wer die Welt aufmerksam beobachtet, beziehungsweise die Menschen in dieser Welt, der wird feststellen, das ist so. Menschen suchen Glück. Und keiner findet es, denken manche, wenn es um das Glück der Welt geht. Wer allerdings so denkt, dachte ich mir so, der unterschätzt, glaube ich, den Schöpfer dieser Welt und der Menschen hoffnungslos, unterschätzt ihn. Was mich da so sicher macht, das können wir bei Paulus nachlesen in seinem Brief an die weltweite Christenheit. Und ich lese aus Epheser 2 die Verse 1 bis 10. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen in der Luft herrscht, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns, von Natur, wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollten. Soweit dieser Abschnitt aus diesem Brief. Es war an einem Tag im November des Jahres 1987. Wer rechnen kann, weiß, das ist ein bisschen her. Damals war ich noch bei der Bundeswehr. Und um uns fit zu halten, trieben wir viel Sport. Heute treibe ich auch viel Sport, da sitze ich dann auf dem Sofa und gucke zu. Aber damals habe ich es noch richtig gemacht. Und da gehört natürlich auch Fußballspielen dazu, regelmäßig. Und an diesem Tag, da bin ich in der Sporthalle umgeknickt. Hat mir zunächst wenig Mühe gemacht, war zwar laut irgendwie, die anderen haben gesagt, das hat man durch die ganze Halle gehört, da hat es irgendwie gekracht, keine Ahnung. Aber ich dachte, ja, bin hinterher in meinen Kampfstiefel rein, habe ihn wieder richtig zugeschnürt und alles war in Butter. Zunächst. Am Abend ging ich dann doch ins Krankenhaus. Ich konnte irgendwie irgendwann nicht mehr auf das rechte Bein stehen. War doch irgendwas passiert. Kaum dort angekommen, Röntgenuntersuchung, wie man es halt so macht. Und danach schaute die Ärztin sich das Röntgenbild an und sagte, ach Herr Zöllner, Sie haben eine Weber-C-Fraktur am rechten Außenlöchel. Ich dachte, na, wenn es weiter nichts ist. Ich wusste halt nicht, was das ist. Hat sich gut angehört, habe ich gedacht, naja, na, ist nicht so schlimm. Aber dann nach einiger Zeit dachte ich, naja, irgendwie tut's doch weh. Ich frag mal, können Sie mir sagen, was das ist? Eine Weber-C-Fraktur? Und siehe da, hinter diesem kryptischen Begriff verbirgt sich ein ganz normaler Bruch des rechten Außenknöchels, der bei mir hochkompliziert durchs Sprunggelenk lief. Was ich mache, mache ich halt schon richtig. Das war eine langwierige Geschichte. Hat sich über Monate hingezogen, aber alles wieder gut. Am Rechten. Ich kann wieder und so. Was will ich damit sagen? Damals im Paradies war noch alles gut. Adam und Eva freuten sich des Lebens, gingen regelmäßig mit Gott durch den Paradiesgarten. Am Abend in der Kühle des Tages, das kann man nachlesen, 1. Mose 3,8 steht es so. Also sie sind immer mit Gott spazieren gegangen. Aber eines Tages war alles irgendwie anders. Also Gott spazierte in der Kühle des Abends durch den Garten. Aber Adam und Eva waren nicht zu finden. An dem Tag oder im Tagesverlauf haben sie sich so in der Nähe des Baumes aufgehalten, des Guten und Bösen. Oder der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und sie hatten Unterhaltung mit einer Schlange. Finde ich faszinierend. Also wenn heute eine Schlange auf mich zukommen würde, würde versuchen, eine Unterhaltung mit mir zu eröffnen, wäre ich etwas überrascht, gelingt, wie gesagt. Damals war das irgendwie normal. Müssen die Tiere noch gesprochen haben. Zumindest die Schlange konnte es. Und während dieser Unterhaltung, da waren sie gegenüber der Schlange eingeknickt. Obwohl sie es hätten besser wissen müssen. Und dann haben sie sich Feigenblätter gemacht, bedeckten damit ihre intimen Stellen, wollten einfach weitermachen. Ist ja alles nicht so schlimm. So wie ich damals. Den gebrochenen Fuß in den Stiefel zumachen, weiterleben. Was uns nicht tötet, macht uns nur noch härter. Ja. Okay. Am Ende des Tages hat sich's halt rausgestellt, Trugschluss. So geht's nicht. Als Gott durch den Garten spazierte, hat er Adam und Eva gesucht und sie schließlich auch gefunden. Und es hat keine Röntgenuntersuchung bedarf, um festzustellen, da war was mächtig aus den Fugen geraten. Die Menschen wollten sein wie Gott. Sie wollten wissen, was gut und böse ist. Und deshalb hatten sie auf die Schlange gehört, und zwar mehr als auf die Worte Gottes. Und so kam es eben, dass sie zur Behandlung des Schadens nicht wie in meinem Fall in ein Krankenhaus eingeliefert wurden, sondern aus dem Garten Eden geflogen sind. Und die Diagnose, und das ist der Punkt jetzt, die Diagnose, die Gott damals ausgestellt hat, kann man zusammenfassen, Diagnose geistlich tot. Oder wie Paulus es ausgedrückt hat, kann man hier nachlesen, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams, heute übrigens auch noch. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Also seit Adam und Eva gelten diese Worte für jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt, solange sich nicht etwas wirklich Entscheidendes getan hat in seinem Leben, verändert hat. Und deshalb dürfen wir uns auch heute diese Worte anhören. Ich denke, wenn Paulus in unserer Zeit leben würde, dann hätte er uns diese Worte auch gesagt. Er würde hier vorne stehen und hätte es uns so gesagt, uns quasi ins Lebensbuch geschrieben. Nur habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Was ist der Zweck? Warum schreibt Paulus sowas? In meiner Kinderzeit, da bin ich in etwas ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Meine Mutter und mein Vater, die mussten beide arbeiten, damit sie uns vier Kinder durchbringen konnten. Wir waren vier Kerle, wir konnten essen wie die Scheunendrescher. Da muss man arbeiten, damit man die Kerle satt kriegt. Also haben sie beide gearbeitet. Und wir waren halt Schlüsselkinder dann, so hat man das genannt. Heute vielleicht auch noch. Schlüssel um den Hals, musst irgendwie für dich selber verantwortlich sein. Wir haben das auch auf sehr abenteuerliche Weise erledigt, dieses Verantwortlichsein für uns selbst. Immer wieder, es gab ja genug Wälder im Umfeld und Wiesen und Scheunen, wo man sich so auf verbotene Weise austoben konnte. Wir kennen die Gabeln des Nachbarn, mit denen er uns immer hinterher ist, um uns verjagen zu wollen und so. Ja, wir haben das also richtig gut ausgekostet auch. Um das ein bisschen deutlicher zu machen, so eine kleine Episode aus dieser Zeit. Auf dem Land ist bei uns immer regelmäßig so ein Händler rumgefahren mit dem Auto. Der hat Sprudel und Getränke, alles mögliche auf dem Auto gehabt. Und der kam dann auch immer bei uns vorbei. Und immer wieder kam es vor, dass wir uns hinter der Wohnzimmerwand versteckt haben, alle Kerle, damit er uns nicht sieht und nicht hört. Das waren die Zeiten, in denen wir die Getränke nicht bezahlen konnten. Aber die Kellertür war immer offen und dann hat er trotzdem Getränke reingestellt. Also waren wir schön still, dass der die reinstellt, die leeren Flaschen mitnimmt und wieder geht. Wir sind dennoch groß geworden, also das Erleben hat uns jetzt nicht geschadet. Ja? Nicht, dass manche denken, sowas schadet einem. Doch, auf was mir es ankommt, da gab es einen Satz, der dann in dieser Zeit gefallen ist, der sich mir tief eingeprägt hat. Und der heißt, wenn es dir einmal besser geht, dann vergiss nicht, wo du hergekommen bist. Und ich glaube, das ist der Sinn hinter diesen Worten von Paulus. Ich glaube, das könnte so dahinter stecken. Vergiss niemals, wo du hergekommen bist. Du warst geistlich tot. Du warst unter der Fuchtel des Feindes Gottes. Wenn das so mit dir weitergegangen wäre, dann wärst du auf ewig verloren gegangen. Doch warum macht er das? Sollen wir doch immer wieder ein bisschen wehmütig zurückblicken? Womöglich auf die guten alten Zeiten, in denen wir ohne Gott gelebt haben und uns an allen Gütern dieser Welt so richtig schön austoben konnten? Nein, ich glaube, das wäre völliger Unfug. Ich dachte, vielleicht könnte es zwei Gründe haben. Vergiss nie, wo du herkommst, zunächst einmal. Hat es Paulus vielleicht gar nicht für uns geschrieben, sondern dieses Vergiss nicht, wo du herkommst, damit die in deinem Herzen einen Platz haben und du für die Verständnis hast, die nicht an Jesus glauben. Vergiss nie, wo du herkommst, damit dir das Verständnis für diese Menschen nicht ausgeht, damit dir die Liebe für diese Menschen nicht ausgeht. Diese Menschen brauchen nicht die Überheblichkeit und Arroganz der Christen, das brauchen die nicht. Die können auch auf schlaue Moralapostel verzichten, die vergessen haben, wo sie herkommen. Menschen ohne Jesus brauchen unsere Liebe, sie brauchen unser Verständnis und unser Erbarmen für die Situation, in der sie stecken, weil wir wissen, wo wir herkommen und wo das alles hätte hingehen können. Dann aber könnte es Paulus auch deshalb geschrieben haben, um so einen Kontrast zu schaffen zu dem, was er in den Versen 4 bis 10 in unserem Text schreibt. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also, wenn ich diese Worte so lese, da bleibt mir regelmäßig die Spucke weg. Da stehen ja Sachen drin, die kann man gar nicht so leicht nachvollziehen. Wir versuchen es mal trotzdem. Dazu möchte ich diese Aussagen in dem Text ein bisschen nachzeichnen. Da erwarten uns wirklich grandiose Dinge. Zunächst mal wiederholt Paulus unseren geistlichen Zustand, bevor diese wunderbaren geistlichen Gegebenheiten über unser Leben hereingebrochen sind. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden. Also er wiederholt diese Diagnose unseres geistlichen Arztes, Jesus Christus, Diagnose geistlich tot. Also meine Fantasie reicht an dieser Stelle nicht aus, um mir das auszumalen, was das nicht nur für den Verlauf meines Lebens hier auf dieser Erde bedeutet hätte, sondern vor allem auch in Bezug auf das Leben nach meinem Tod. Manche Menschen behaupten ja deshalb auch, dass das Leben nach dem Tod einfach vorbei ist, geht nicht weiter. Weil sie sich einfach nicht vorstellen können, dass es da weitergehen könnte. Oder weil sie vielleicht sich nicht mit dieser Möglichkeit auseinandersetzen möchten, dass das Ergebnis ihres irdischen Lebenswandels der ewige Aufenthalt in einer furchtbaren Hölle sein könnte. Doch das ist ja eben gerade nicht das Ende, wenn man auf der Erde die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Es heißt hier, die wir tot waren. Und dann schreibt Paulus weiter, dass wir mit Christus lebendig gemacht worden sind. Wobei er dabei auch kurz aufleuchten lässt, dass wir da gar nichts dafür können, dass das so ist. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Gerettet worden. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Zunächst mal geht es um dieses mit Christus lebendig gemacht. Ich denke, die wenigsten von uns werden das mal live miterlebt haben, am Bett eines Menschen gestanden haben oder neben ihm gestanden haben, der war tot, richtig, also richtig echt und dann wieder zum Leben gekommen ist. Also ich war da noch nicht dabei. Aber genau darum geht es hier, um diese Feststellung, geistlich tot, richtig. Und jetzt das Neue, mit Christus lebendig gemacht. In diesem Fall allerdings eine ganz neue Art von neuem Leben. Es geht hier ja nicht darum, dass ein menschliches Herz wieder zu schlagen beginnt, durch die Lungen wieder Atemluft strömt, sondern dass das geistliche Herz für seinen Schöpfer zu schlagen beginnt. Der Hauch des Heiligen Geistes das neue Leben bestimmt. Vorher sind wir Menschen wie lebendig Tote. Ich habe mir sagen lassen, die heißen Untote oder Zombies. eiskalt, keine Gefühle, kein Herz, nur darauf aus, dass andere auf die schiefe Bahn geraten oder was auch immer. Also schon dieses Wort erregt ekelige Vorstellungen in mir, darum lasse ich das. Paulus macht hier deutlich, das alles hat für immer ein Ende, denn wir sind mit auferweckt. Mit wem? Gott, der Schöpfer, hat jeden Nachfolger Jesu genau mit diesem, mit Jesus von den Toten auferweckt. Jesus ist damals von seinem irdischen Tod auferweckt worden. Seine Nachfolger werden von ihrem geistlichen Tod auferweckt. Aber das Ergebnis ist das gleiche, vom Tod zum Leben gekommen, vom geistlichen Tod zu geistlichem Leben. Und dann wird's spannend. Denn Paulus schreibt, dass Gott uns mit eingesetzt hat, abgeschlossene Handlung, auch grammatikalisch so zu verstehen, mit eingesetzt hat im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Also der Reihe nach, wir waren geistlich tot, nun sind wir geistlich wieder lebendig. Das bedeutet, der Heilige Geist kann auf uns Christen wieder vollen Zugriff haben. Und es bedeutet, dass unser Geist durch diesen Geist wieder in der Lage ist, über den Leib und die Seele zu herrschen. Den Ton anzugeben. Und von wo aus geschieht das? Und das ist für mich das Spannende. Es geschieht von dem Platz aus, der sich direkt rechts neben Gott befindet. Woher ich das weiß? In Hebräer 10, Vers 12 steht über Jesus: Dieser aber hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zur Rechten Gottes. Da sitzt Jesus. Auch jetzt gerade. An der rechten Seite Gottes. Und Paulus schreibt, dass wir im Himmel mit Christus eingesetzt wurden. Das gilt für jeden einzelnen Nachfolger. Jetzt, hier, heute, real, nicht fiktiv. Für manche ist das ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wenn sie an die Millionen von Christen denken, die in diesem Fall mit Christus jetzt direkt neben dem Thron Gottes sitzen sollten. Aber nehmen wir doch mal an, also für einen Augenblick, dass Gott allmächtig ist. Nehmen wir es einfach mal an, ja? Also nicht nur so als eine Information, Gott ist allmächtig, okay. Nein, sondern als so eine Tatsache, die sich auf jeden Tag unseres Lebens ganz praktisch auswirkt. Dann bedeutet das, dass du und ich in Christus sind und jetzt gerade, während wir diese Predigt zuhören, die auch vom Thron Gottes aus uns anhören. Wir sitzen rechts neben dem Thron Gottes, auch wenn wir es jetzt gerade nicht sehen, nicht wahrnehmen. Das ist die geistliche Tatsache. Wie hört sich das an? Futuristisch? Unrealistisch? So nach dem Motto, Hans-Werner, was haben Sie dir denn heute Morgen, Kaffee oder so? Wisst ihr, mir ist in diesem Zusammenhang eigentlich völlig egal, wie sich das anhören mag. Tatsächlich, für mich ist es eine Realität. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen so richtig, aber ich nehme sie für mich einfach sehr, sehr gerne in Anspruch, weil mir diese Worte Gottes von Gott selbst zugesagt werden. Und deshalb gilt's. Diese Realität hat nämlich atemberaubende Konsequenzen für mein Leben. Das ist ja nicht nur so eine geistliche Realität für mein Vorstellungsvermögen, sondern das bedeutet für mich, dass ich in jeder Situation meines Alltags direkt neben Gott sitze. Eingehüllt von Jesus Christus. Deshalb kann Jesus zum Beispiel in Lukas 10 sagen, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Und wer mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Gehört alles zusammen. Wir sind unzertrennlich und das gilt für jeden Nachfolger Jesu. In der Praxis meines Alltags bedeutet das, dass dort, wo ich bin, Jesus auch ist. Und das ist jetzt nicht als Drohung gedacht. Ja? Pass auf, kleines Dingens und so. Da gibt es irgendeinen Spruch. Wo ich bin, ist Jesus auch. Das soll ein Trost sein. Es bedeutet, Jesus wird von jeder Kritik getroffen, die mich trifft. Jesus macht jeden Misserfolg mit durch, den ich durchmachen muss. Natürlich trifft ihn auch jedes Lob, das ich bekomme. Aber das ist ja leider eher selten der Fall. Also wir Deutschen loben ja nicht so gerne. Ne? Die Schwaben sagen ja, nichts gesagt ist genug gelobt. Also da kriegt Jesus nicht so viel ab. Aber wenn, dann kriegt das auch. Jesus geht mit mir durch jede existenzielle Bedrohung. Jede Krankheit, jede Sorge, jede Not. Und er ist sogar mittendrin, wenn ich dabei bin, ihm ungehorsam zu sein. Er geht mit durch jede Sünde. Das heißt nicht, dass Jesus dann da sitzt, okay, gut, wir sind halt zusammen, dann ist es ja in Ordnung. Nein. Er hat sein Leben gelassen für die Sünden. Sünden sind kein Kavaliersdelikt. Aber er ist trotzdem dabei. Wenn es passiert, an meiner Seite, um mich zu stärken. Wir gehen gemeinsam an der rechten Seite Gottes durch irdisches Freud und Leid. Wow. Also ich empfehle euch sehr, dass ihr euch zu Hause nochmal Zeit nehmt, gerade über diesen sechsten Vers nachzudenken aus Epheser 2. Am besten vielleicht mit einem Papier und einem Stift, damit ihr hinterher so auch auf schwarz auf weiß habt, was es für euer Leben bedeutet, was das für Konsequenzen hat. Sich einfach mal ausmalen, was heißt denn das für mich? Mit Gott drüber reden. Was bedeutet das für mich, für mein Leben? Wie lebe ich dann mein Leben und so? Finde ich ganz, ganz wichtig. Nehmt euch diese Zeit und lasst euch nicht ablenken von den Fragen, die dadurch entstehen, wenn wir uns mit so einem Thema auseinandersetzen. Denn das wirft eine Menge Fragen auf. Eine Menge. Auf die will ich auch gar nicht kleinreden. Gerade auf das, was einem in Bezug auf unser Leben so widerfahren kann, obwohl man von Jesus eingehüllt ist. Ne? Das ist ja auch Fakt. Lasst euch nicht davon ablenken. Meine Erfahrung ist, dass die Antworten auf die Fragen in meinem Leben, die Antworten auf die Fragen in Bezug auf Misserfolg, auf Leid, auf Elend, für mein Leben, für meinen Verstand unerreichbar sind. Ich habe sie noch nicht erreicht. Habe noch keine Antworten gefunden. Aber ich weiß eines, da ist mein Gott und ich sitze in Christus eingehüllt rechts neben seiner Seite und der sagt, ich weiß wohl, was für Gedanken über dich habe, Hans-Werner. Und ihr könnt da jetzt jeder seinen Namen eintragen. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Und dass er tief in meinem Herzen dieses Versprechen verankert hat, dass alle Dinge, die mir in meinem Leben begegnen werden, zu meinem Besten dienen werden, auch wenn nicht alle gut sind. Und daran halte ich mich fest. Für mich ist das kein billiger Trost, sondern ein in den Tiefen meines Lebens gewachsener Halt für mein Leben. Und dabei will ich nicht vergessen, wo ich hergekommen bin. Denn, so sagt Paulus hier, aus Gnade seid ihr selig geworden. Durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Vergiss nicht, wo du hergekommen bist, denn alles, was du bist und was du hast, ist aus Gnade geschehen. Oder müsste man besser sagen, in der Gnade? Das Wort Gnade, das wird ja oft so gedeutet, dass man etwas unverdientermaßen erhält. Man bekommt etwas, obwohl man es nicht verdient hat. Aber ich habe dann mal über Jesus gehört, in Lukas 2, dass er zunahm an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Da habe ich mich gefragt, ups, kann das sein? Kann es sein, dass Jesus von Gott etwas unverdientermaßen bekommen hat, wo er doch ohne Sünde war? Kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen. Also muss es noch eine weitere Bedeutung geben für dieses Wort Gnade. Und die gibt es tatsächlich. Wenn man zum Beispiel die Worte von Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus liest, so sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Hier geht es um den geistlichen Kampf. Geistlichen Kampf, den Timotheus durch die Gnade in Jesus Christus kämpfen soll. Und man könnte hier auch übersetzen vom Zusammenhang des Neuen Testaments, so sei nun stark, mein Sohn, durch die dazu notwendige Kraft in Christus Jesus. Wenn man sich das Wort Gnade im NT anschaut, dann ist es tatsächlich etwas, was man auch unverdientermaßen zugeeignet bekommt, so wie im Deutschen begnadigen es ja auch drinsteckt. Das bleibt, klar. Aber Gnade ist auch die Kraft des Heiligen Geistes, die einem Menschen geschenkt wird, um das tun zu können, was Gott von ihm möchte. Das ist auch Gnade. Wenn man sich vor diesem Hintergrund den Satz des Paulus in diesem Text nochmal anschaut, dann wird es richtig schön. Denn aus Gnade, heißt es dann, also aus der Kraft des Heiligen Geistes, seid ihr gerettet worden. Da steht dieses griechische Wort so, das haben wir hier schon öfter gehört. Kann man mit heilen, befreien, retten, erlösen übersetzen. Dann würde es heißen, denn aus der Kraft des Heiligen Geistes seid ihr gerettet, befreit und geheilt worden durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Vergiss nicht, wo du herkommst. Es ist die Gnade Gottes, es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die dich gerettet, befreit, geheilt hat oder es noch vollständig tun wird, wenn es noch nicht geschehen ist. In jedem Fall ist es nicht dein Werk, sondern die Gabe Gottes, die jeder Mensch haben kann, der sie möchte. Und das mit einem ganz bestimmten Ziel. Und Paulus geht gegen Ende dieses Textes darauf noch ein. Und das ist für mich der Grund gewesen oder einer der Gründe, warum ich dieser Predigt das Thema gegeben habe, Leben mit Happy End. Wenn wir uns anschauen, wie das alles begonnen hat, Diagnose geistlich tot. Und wenn wir jetzt sehen, wo alles hingekommen ist, wobei es an dieser Stelle ja nur um unser Leben auf dieser Erde geht, dann ist es schon atemberaubend, was wir hier geboten bekommen. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Martin Luther hat die übersetzt, denn wir sind sein Werk. Wenn man es wörtlich übersetzt, dann müsste man eigentlich sagen, denn wir sind sein Meisterstück. Das ist die eigentliche Wortbedeutung. Wir sind sein Meisterstück, geschaffen in Christus Jesus. Also nicht irgend so ein Kram, für den man nicht irgendwie, vielleicht so keinen richtigen Platz gefunden hat, aber ist halt irgendwann mal auf die Erde gefallen, muss mal was mitmachen. Nein. Du bist Gottes Meisterstück. Meisterstück. Schreib dir das irgendwo hin, ja, an Spiegel. Meisterstück. Morgens, wenn du denkst, was, dem soll ich die Zähne putzen, dann steht oben drüber Meisterstück. Und alles wird anders. Ganz wichtig, wir sind Meisterstück, mit dem Jesus in dieser Welt unterwegs sein möchte. Und dazu hat er keine Kosten und Mühen gescheut. Er hat alles vorbereitet, damit wir durch den Tag, die Woche, den Monat, das Jahr, das Leben kommen können. Der rote Teppich, nenne ich das gerne, ist ausgelegt. Und jeder, der möchte, kann sich darauf bewegen, um die guten Werke tun zu können, die Gott zuvor bereitet hat. Er hat ihn ja ausgelegt. Und was ist unsere Aufgabe dabei? Mit Gott darüber im Gespräch zu bleiben. Herr, wo liegt er denn in meinem Leben, dieser Teppich? Wo sind denn diese guten Werke, dass ich sie tun kann? Was ist denn das, was du da von mir möchtest? Mit Gott darüber im Gespräch bleiben. Wo ist er ausgelegt, dieser Teppich? Das ist nicht immer ganz einfach. Also das Gespräch mit Gott schon. Johannes 10, 27, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Also das ist alles ganz einfach. Reden, hören, das funktioniert. Aber im Trubel des Alltags immer auf dem Teppich zu bleiben, das ist manchmal nicht so ganz einfach. Das braucht viel Weisheit. Aber Jakobus hat es ja geschrieben. Ich habe es in meiner letzten Predigt schon mal gesagt, ich sage es immer wieder gerne. Denn wenn aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, also falls es vorkommt, ja, dann bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Bitte darum, du wirst sie bekommen und hast damit das beste Handwerkszeug für dein Leben. Also wenn ich sehe, wie es mit mir angefangen hat und wo es hätte enden können, dann mag ich den Film meines Lebens immer mehr. Also der fliegt nicht aus der Videothek, bestimmt nicht. Ich glaube, ich werde es weiterempfehlen. Habe ich heute Morgen ein bisschen versucht, weiterempfehlen. Denn wer möchte es denn nicht haben? Ein Leben mit Happy End. Amen. Jesus, ich möchte dir danken, dass du das möglich gemacht hast. Leben mit Happy End. Lass uns nicht vergessen, wo wir herkommen. Nicht, um uns in Frust und Depression und was weiß ich was zu wälzen, sondern um Verständnis zu haben für all die, die es noch nicht haben. Und lass uns aber immer wieder vor Augen haben, wo es hingekommen ist und was das bedeutet für uns. Und ich finde es schön, dass wir jetzt Abendmahl feiern können, Jesus. Du hast so viel für uns getan und das wollen wir uns jetzt vor Augen malen. Und wir wollen dich feiern, dich, den Lebendigen, den Allmächtigen, den Heiligen und den Liebevollen. Dich wollen wir feiern. Danke, dass du es möglich gemacht hast. Du hast ein Mahl gestiftet. Und das können wir jetzt gemeinsam einnehmen. Und dafür danke ich dir, Jesus.